Deutschlandradio Kultur. Kakadu, Entdeckertag.
Ich habe bisher versucht, ein Katzenmonster zu zeichnen. Jetzt versuche ich, das Katzenmonster etwas gruseliger zu gestalten, also jetzt auch mit Hörnern, also sozusagen jetzt auch zum richtigen Monster so umzuwandeln.
Ja, das klingt schon mal sehr gut und damit hallo zum Kakadu Entdeckertag. Ich bin Rike und wir besuchen heute einen Comic-Workshop. Und da lernen wir unter anderem, wie man gruselige und wie man niedliche Monster zeichnet, wenn man sich selbst probieren will im Comic gestalten. Comics lesen ist natürlich auch super.
Ja, ich lese gerne Comics, weil da sind die Menschen immer so schön gezeichnet.
Ich finde Comics schön, weil da sind manchmal witzige Sachen drin und die hat man auch schnell durchgelesen.
Ja, Comic ist wie so ein Snack zwischendurch, könnte man denken. Wir haben heute ein ganzes Feature für euch, denn Comic ist eine ganz eigene Geschmacks- und Geschichtenwelt mit sehr eigenen Spielregeln. Gleich hört ihr mehr nach dem Lied vom Hängereh. Und ich persönlich finde ja, das könnte auch eine tolle Comicfigur sein. Willi Astor im Kakadu, der macht super Lieder, finde ich, nämlich so mit Wortwitz, Kunst mit Sprache. Und so hat er eben zum Beispiel das Hängereh erfunden, das Hängereh-Gister. So ein Hängereh könnte man auch bestimmt prima zeichnen mit gut gesetzten Strichen. Und sowas können ja vor allem die Comiczeichner. Mit ein paar Linien entstehen bei ihnen ausdrucksstarke Bilder, die dann mit ganz wenig Text dazu Geschichten erzählen können. Comics haben viele Fans, das sieht man gerade auch wieder auf der Leipziger Buchmesse. Da gibt es eine ganze eigene Halle nur für die Comics. Wir kennen ja alle die legendären Helden wie Tim und Struppi und Asterix, Lucky Luke, Batman, Spider-Man, Mickey Mouse und so weiter. Aber sie alle befinden sich längst in bunter Gesellschaft, denn der Comic lebt und mit ihm die neuen Helden. Und die kommen durchaus auch aus Deutschland. Gabriela Grunwald hat dazu nachgeforscht. Wie heißen denn die neuen Helden, wollte sie wissen. Wer zeichnet sie? Kann man Comiczeichnen eigentlich auch lernen? Und warum ist ein Comic überhaupt so faszinierend? Hier kommt ihr Feature mit den Antworten.
Ich finde Comics gut, weil das steht oftmals das Gleiche wie in Büchern drin. Und es ist halt lustiger und sie sind billiger.
Ich mag Comics, weil sie sind auch witzig. Man sieht auch auf dem ersten Blick, was dann geschieht.
Ich finde Comics gut, weil wenn man was liest, dann sieht man auch direkt das Bild und weiß dann auch, wenn man das beim Lesen nicht verstanden hat, auf dem Bild, worum es geht.
Ja, ich lese gerne Comics, weil da sind die Menschen immer so schön gezeichnet.
Ich finde Comics schön, weil da sind manchmal witzige Sachen drin und die hat man auch schnell durchgelesen.
Ich finde einfach die Geschichten immer schön und spannend. Ich kenne die auch eigentlich auch schon die meisten auswendig. Ich lese die ganz viel.
Ich lese sehr, sehr gerne Comics. Ich habe auch sehr früh damit auch schon angefangen, ich glaube mit 5 oder 6. Aber früher konnte ich die noch nicht lesen. Das war auch mein Ansporn, dass ich schneller lesen lerne.
So, Comics sind also nicht nur beliebt, sie können auch motivieren, schneller lesen lernen zu wollen. Den jungen deutschen Zeichner Ferdinand Lutz haben Comics so sehr begeistert, dass er Comiczeichner werden wollte.
Da war ich 6. Das war Lucky Luke, eine Woche Wilder Westen. Und danach war ich wie im Rausch und habe wirklich das komplette erste Schuljahr jeden Tag mindestens eine Lucky Luke-Geschichte mir ausgedacht. Und dann habe ich erst Stück für Stück gemerkt, okay, es gibt andere Comics. Und das hat mich so sehr begeistert, dass ich also von dem ersten Moment an das auch selber machen wollte. Und dann habe ich relativ früh mit 12 den Kontakt zu anderen Zeichnern gesucht und habe dann auch einen Zeichner gefunden, der sich meiner angenommen hat. Das war der Zeichner Ralf Rute. Und der hat mir tatsächlich in so einer Art Brieffreundschaft geantwortet, das ist gut, das ist nicht so gut. Achte darauf, dass du deine Sprechblasen mehr zentrierst. Pass auf, dass du die Pointen nicht versaust, indem du zu schnell darauf hinweist. Also es war wie so eine Art Fernuniversität.
Flummi? Ah, da bist du ja. Denk an Regel Nummer 1, wenn man fremde Planeten erforscht. Nein, das ist Regel Nummer 7. Immer genug Süßigkeiten mitnehmen.
Ferdinand Lutz hat sich eine neue Comicfigur namens Kurt ausgedacht. Das ist ein Außerirdischer, der vom fernen Planeten Ritz kommt und mit seinem Haustier Flummi auf der Erde landet, um die Erdlinge zu erforschen. Weil Kurt aussieht wie ein Kind und Flummi ein Gestaltenwandler ist, passieren den beiden die witzigsten Abenteuer. Zuerst sind diese Comics monatlich in einer Zeitschrift erschienen. Mittlerweile gibt es von Kurt auch zwei Comicbücher. Daraus liest Ferdinand Lutz gemeinsam mit einem Musiker in Schulen und auf Comicfestivals vor. Wenn Ferdinand Lutz sich nicht gerade neue Comics ausdenkt, gibt er auch Workshops. Darin bringt er Kindern bei, wie man einen Mini-Kindercomic zeichnet. Comic-Workshops werden natürlich auch von anderen Zeichnern angeboten. Oder wie in Aachen. Dort findet regelmäßig einmal im Monat ein kostenloser Workshop zu einem bestimmten Thema unter Anleitung eines Profi-Comic-Zeichners statt.
Schön, dass ihr alle da seid und euch für dieses tolle Thema Comics interessiert. Also es geht hier auch schon mal um andere Themen, aber heute geht es um Monsterzeichnen.
Alexander Sams, der Organisator der Comiciade in Aachen, freut sich, dass so viele Kinder gekommen sind.
Und ich wünsche viel Spaß mit Ronja, der toten Ronja. Sie wird euch gleich zeigen, wie man schnell und gute und schöne und gruselige Monster zeichnet. Wenn ihr das macht, dann wünsche ich mir, dass ihr 2018 bei der Comiciade dabei seid und euren Band dann einfach vorstellt. Also, viel Vergnügen mit Ronja.
Hallo, ich bin eben die Rote Ronja. Das ist zumindest mein Künstlername, unter dem man mich auch finden kann. Ich habe gerade schon mal ein Bild rumgegeben. Das zeigt euch das, was ich versuche, euch heute zu erklären. Und zwar den Unterschied zwischen niedlich und gruselig und wie man erreicht, dass Monster realistisch aussehen.
Mehr als 30 Kinder hören gespannt und konzentriert zu. Aber bevor es losgeht, erklärt die Rote Ronja, dass es von vielen Details abhängt, ob ein Monster bedrohlich oder niedlich aussieht.
Habt ihr eine Idee, woher das kommt, dass sowas wie scharfe Zähne auf uns bedrohlich wirkt?
Zum Beispiel ein Raubtier hat auch spitze Zähne. Ist natürlich, dass man da Angst bekommt.
Es gibt bestimmte Ängste, die sind einfach im Menschen drin. Wir fürchten Wesen, die uns definitiv umbringen könnten.
Sie haben ja eben gefragt, wer will böse und wer will niedliche Monster. Kann man auch beides malen.
Wenn ihr ein Monster kreiert, könnt ihr euch gerne im Vorfeld überlegen, wenn es niedlich sein soll, immer denkt daran, es soll abgerundet sein. Abgerundete Formen und vor allem Körperformen sind letztendlich dann euer Freund. Das gilt auch zum Beispiel für sowas wie Augen. Auch so klassische Raubtieraugen, obwohl sie in der Natur meistens dann doch Kreise sind und dergleichen, erinnern wir uns meistens an die geschlitzten Pupillen und dergleichen.
Die Rote Ronja, die selbst seit ihrer Kindheit zeichnet, hat nach der Schule Design studiert. Deshalb kennt sie sich richtig gut aus.
Mir fällt nichts ein.
Dann nimm eine Katze. Katzen sind toll. Nimm einfach irgendein Tier, das du magst. Ich persönlich mag Katzen, deswegen nehme ich die meistens.
Und warum es keinen Radiergummi in diesem Workshop gibt, das hat einen ganz besonderen Grund.
Radierer und Spitzen?
Radierer ist nicht, du musst damit leben.
Ach so.
Das ist grundsätzlich eine ziemlich gute Übung, gerade wenn man versucht, etwas zu lernen, nicht radiert. Weil, wenn du immer wieder radierst, bis es richtig aussieht, lernst du nicht, was du falsch gemacht hast.
Auch beim nächsten Kind hilft die Rote Ronja mit prima Tipps.
Das soll bei dir ein Hasenmonster sein, nicht wahr? Was ist denn das Wichtigste an einem Hasen in der Regel? Genau. Ich würde an deiner Stelle unbedingt die Ohren noch irgendwie versuchen zu integrieren. Weil irgendwie die Öhrchen sogar noch wichtiger wahrgenommen werden als die Schnauze, weil das ja wirklich das besonders Kennzeichnende an Hasen ist, wie groß ihre Ohren im Vergleich zum Körper sind. Hihihi, Flappöhrchen.
Comicfans Lilly, Ailia, Sophie und Eileen haben ganz unterschiedliche Monster gezeichnet.
Ich wollte heute erst den Löwen malen, aber dann dachte ich mir, es ist zu schwierig, dann habe ich mit den Eulen angefangen.
Ich habe bisher versucht, ein Katzenmonster zu zeichnen. Jetzt versuche ich, das Katzenmonster etwas gruseliger zu gestalten, also jetzt auch mit Hörnern, also sozusagen jetzt auch zum richtigen Monster so umzuwandeln.
Ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Ich wollte eigentlich einen Fuchs malen, aber er sieht noch viel zu künstlich aus. Und ich wollte den jetzt auch noch ein bisschen gruseliger malen und vielleicht noch den Körper ein bisschen besser.
Diese Kreatur hier, ich weiß nicht, wie ich die beschreiben soll, weil da alle möglichen Tiere mit drin sind. Und das ist so eine Art Leopard mit Krallen und Flügeln.
Am Ende des Workshops sind alle zufrieden.
Und ich habe auch schon viel gelernt, zum Beispiel das mit den Augen, das finde ich total interessant.
Ich habe hier bisher gelernt, wie man die ganze Persönlichkeit auch etwas besser darstellen kann, also jetzt auch etwas echter wirken lassen kann. Den Unterschied zwischen süß und gruselig, also was auch für Menschen gruselig ist, zum Beispiel Dunkelheit oder mehrere Augen oder mehrere Mäuler, sowas sollte ich jetzt gleich auch nochmal versuchen zu zeichnen.
Also ich habe eine böse Katze gemalt und eine liebe Katze, weil ich habe selber eine Katze Und dann habe ich halt mal versucht zu malen, obwohl ich eigentlich gar keine Katzen malen kann. Eigentlich ist mir das gut gelungen. Und das hat auch sehr Spaß gemacht, ja.
Also ich wusste bisher noch nicht, dass man, wenn diese Linie so schräg unten reinmalt, dass die dann fröhlicher aussehen und lustiger und auch lebendiger irgendwie. Ich male mega gerne und ich male eben schon sehr lange und mein Vater malt auch, weil er ist ja Comiczeichner.
Es stellt sich heraus, dass Aileens Vater der Comiczeichner Alfred Neuwald ist. Er hat in Aachen die bekannte Figur Karl der Kleine erfunden. Was will Aileen später einmal werden?
Wahrscheinlich auch Comiczeichnerin.
Der Comic-Nachwuchs steht also schon in den Startlöchern. Und er könnte in Zukunft häufiger weiblich sein. Das ist übrigens jetzt schon eine interessante Besonderheit in Deutschland, so Comic-Experte Andreas Platthaus.
In Deutschland gibt es unglaublich viele Zeichnerinnen. Das ist ungewöhnlich, denn die meisten Comics, sagen wir bis vor 20, 30 Jahren, wurden von Männern gezeichnet und waren auf Jungs ausgerichtet.
Der Journalist Andreas Platthaus ist Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen, einer angesehenen Tageszeitung. Als Kind fing er an, Donald Duck Comics zu lesen. Und bis heute ist er ein großer Comic-Fan, der sich richtig gut auskennt und außerdem weiß, wie alles in Deutschland anfing.
Heute hört ihr die Geschichten von zwei großen Bösewichten. Schlimme Buben gab es nie. Max und Moritz hießen sie.
Wilhelm Busch ist eine ganz wichtige Vorstufe zu dem, was Comic wird. Und es gibt Momente bei Wilhelm Busch, wo ich sagen würde, die sind glorreich nah am Comic dran.
Max und Moritz gar nicht träge, sägen heimlich mit der Säge ratze, ratze voller Tücke in die Brücke eine Lücke.
Die Bildergeschichten von Max und Moritz gelten als Klassiker des deutschen Humors. Das war vor mehr als 150 Jahren. Deshalb wird er als Großvater des Comics bezeichnet. Erst viele Jahre später wurde der Comic in Amerika erfunden. Anfang 1900 erschienen kurze Bildergeschichten, Comic Strips genannt, in Zeitungen. Ein paar Jahre später entwickelte sich in Frankreich und Belgien eine andere Form, das Comic-Heft. Der belgische Zeichner Hergé erfand Tim und Struppi 1929. Danach erblickten Mickey Maus und Donald das Licht der Welt. Mit der Erfindung des Superhelden Superman brach 1938 der Superheldenboom aus und der verhalf dem Comic zum endgültigen Durchbruch. Unterhaltsam sind die meisten Comics, aber können sie auch Kunst sein?
Comic ist deshalb Kunst, weil es natürlich einiges voraussetzt, was man auch für ganz normales Zeichnen oder sowas braucht. Nämlich eine gewisse Geschicklichkeit, Motive festzuhalten, Bewegungen beispielsweise. Und es ist gleichzeitig nicht nur Zeichnung oder nur Malerei, sondern es kommt natürlich auch noch das Schreiben mit dazu. Denn der Comic erzählt ja Geschichten.
Oh Mann, 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 oh Mann.
Kannst du laut sagen, boah.
In Deutschland hatten Mitte der 30er die Vater- und Sohn-Comics von Erich Oser einen riesigen Erfolg.
Wenn man denn überhaupt eine Serie nennen muss, wo man sagt, ab da ist der Comic unglaublich populär oder da hat er riesigen Erfolg in Deutschland, dann ist es Vater und Sohn. Und das hält ja bis heute an. Obwohl das nur 3 Jahre lang gezeichnet wurde, wird das immer noch teilweise in den Schulen gelesen. Man kennt die Figuren. Das ist schon sehr beeindruckend, dass das nach 80 Jahren immer noch so ist.
Wenn der Vater mit dem Sohn einmal ausgeht, das wird prima. Oh, oh.
Vor kurzem sind neue Geschichten von Vater und Sohn erschienen. Die Comics kommen fast ohne Sprechblasen aus und sind kurz.
Und da ist ein Angler und der angelt in einer Pfütze. Und der Vater sagt dem Sohn halt so, nein, der fängt bestimmt nichts. Und dann der Angler ruckelt was an der Angel und er fängt einen Fisch. Dann packt er den ein und geht weg. Und dann im nächsten Bild sieht man halt direkt den Vater und den Sohn auch mit Angeln in der Pfütze trägt.
Comic-Fan Jakob haben die blau-schwarz-weißen Comics sehr gut gefallen.
Ja, das hat mir sehr gefallen. Das war auch teilweise sehr witzig. Beim Vater, finde ich, haben die das auch gut gemacht, weil dieser Bart verdeckt halt eigentlich meistens den Mund. Aber man sieht trotzdem immer, ob der fröhlich oder traurig oder sauer ist. Und der hat auch so Augenbrauen, die finde ich immer komisch, weil die so ein bisschen aussehen wie so Wolken.
Gezeichnet wurden die neuen Vater- und Sohn-Comics von Ulf K. Er wurde schon als der Poet der deutschen Comic-Szene bezeichnet und er ist auch bekannt als Illustrator für Kinderbücher. Sein Atelier liegt versteckt in einem ruhigen Hinterhof.
Momentan arbeite ich an einer Doppelseite. Pelle und Bruno, das sind zwei Comicfiguren, mit denen ich bisher zwei Bücher gemacht habe im Reproduktverlag. Und nebenbei erscheinen diese beiden Figuren in der Kinderzeitschrift Gecko.
Der neueste Comic heißt Pelle und Bruno im Nichts und kommt ohne Sprechblasen aus.
Bruno, der kommt mit einer Erfindung und die schickt sie ins Nichts. Aber leider kann Bruno das nicht mehr zurückgängig machen. Da hat der Pelle eine Idee und zeichnet im Nichts eine Tür. Und da gehen sie dann wieder in die Realität raus. Da wird gar nicht geredet, sondern eher so Zeichen wie Zap oder Boom oder Klick. Das war schon ein bisschen mit Fantasie, dass der da die Tür einzeichnet. War auch schlau. Mir gefiel die Geschichte ganz gut.
Wenn ich jetzt zum Beispiel den Bruno zeichne, dann fange ich eigentlich mit zwei Kästen an. Also ich schreibe eigentlich immer, dass diese Figur ein bisschen aussieht wie zwei übereinander gesteckte Lego-Bausteine. Und das wäre schon die Grundform für den Kopf von Bruno. Man sucht ja auch immer nach Formen, wo man weiß, dass man die immer wieder gescheit zeichnen kann. Beim Comic müssen die Figuren ja immer wieder erkennbar bleiben.
In dem Atelier gibt es zwei Arbeitstische. Auf dem einen steht ein Computer, mit dem der Comic-Künstler seine Zeichnungen koloriert und auf dem anderen Tisch ein Leuchtkasten. Hier paust Ulf K. seine Bleistiftzeichnungen durch.
Hier, es gibt noch einen Stift, den ich mal benutze, das ist so eine Art Deckweiß, so ein Tipp-Ex-Stift, wo ich dann, wenn ich schon mal irgendwie was verschmiert habe oder mich verzeichnet habe, dann korrigiere ich natürlich auch schon mal nochmal Sachen. Dann ist hier noch ein Gefäß, wo ganz viele Federn, Zeichenfedern drin sind, aber... Das ist ja das Schöne am Comiczeichnen, man kann mit wenig Material ganz viele Welten sich erschaffen. Irgendwie. Ich glaube, manchmal wird sogar auch nur der Bleistift reichen. Im Grunde kommt man mit einem Stift aus, wie die Figuren Form annehmen. Das ist eigentlich wirklich das Schönste und der tollste Moment immer wieder beim Arbeiten. Ja, ein toller Beruf ist es sowieso.
Chloe, Chloe, ich habe ein furchtbares Problem. Katie hat einen Psychopathen aus dem Tierheim mitgebracht. Jetzt bin ich sogar mein Körbchen los.
Oh, ich schlafe auf dem Boden.
Wie ein Hund. Die ruiniert unser ganzes Leben. Er ruiniert, das ist ein Notfall.
Ulf K. wurde 2004 als bester deutschsprachiger Comiczeichner mit dem Max- und Moritz-Preis ausgezeichnet. Diese Auszeichnung erhielt 4 Jahre später Isabel Kreitz, die sich mit gemischten Gefühlen daran erinnert.
Man ist erstmal so ganz überwältigt davon, dass man plötzlich sozusagen dran ist und auf einer Bühne steht. Und dann denkt man aber auch, ganz komisch fand ich das auch, dass es eher traurig ist, weil jetzt ist es ja schon vorbei. Jetzt hast du ja schon den tollen Preis bekommen. Was kommt denn jetzt noch?
Isabel Kreitz gehört sogar weltweit zu Deutschlands besten und bekanntesten Comiczeichnerinnen. Dass sie mit Comics auch Geld verdienen könnte. Diese Idee kam ihr erst nach ihrem Studium, als sie in Amerika nochmal eine andere Kunstschule besuchte.
Da war ein Kursus dabei, der nannte sich, wie man im Marvel-Stil, Marvel ist ein großer amerikanischer Comicverlag, tuscht. Das heißt, schwarze Linien macht. Und da hatte ich die Idee, das erste Mal, dass man Comics ja auch kommerziell machen kann und damit Geld verdienen kann.
Eigentlich hatte Isabel Kreitz auch schon als Kind gerne Comics gezeichnet. Wenn sie nämlich heimlich morgens vor dem Fernseher saß, um sich Stummfilme anzusehen.
Und das wollte ich im Grunde genommen immer nachzeichnen. Wenn mir das Ende nicht gefiel, habe ich dann irgendwie das Monster nicht sterben lassen und irgendwas anderes draus gemacht. Und dann habe ich diese ganzen Bilder hintereinander geklebt und so kleine Filmrollen gemacht. Das waren im Grunde meine ersten Comic-Erfahrungen.
Und weil Isabel Kreitz damals auch die Kinderbücher von Erich Kästner wahnsinnig gerne gelesen hat, überredete sie vor einigen Jahren einen Verlag, das Buch Der 35. Mai als Comic herauszugeben. Der war so erfolgreich, dass die Künstlerin noch weitere Kinderbücher von Kästner als Comic zeichnete. Pünktchen und Anton, Emil und die Detektive und zuletzt das doppelte Lottchen.
Die Geschichte, um die es sich handelt, beginnt im Gebirge, in Seebühl. Kennen Sie eigentlich Seebühl? Das Gebirgsdorf Seebühl? Nein?
Erich Kästner ist einer der Autoren, der eine Sprache gefunden hat, die eigentlich sehr dicht an dem ist, was ich von meinen Freunden auch kenne. Also eine lebendige Sprache. Und genau das wollte ich eigentlich mit den Comics erhalten. Also die Dialoge, die gesprochen werden, habe ich meistens 1:1 aus den Texten übernommen.
Luise,
Der Gong gilt für alle. Ich komme ja schon.
Alter Mann, ist doch kein Schnellzug.
Fräulein Ulrike treibt ihre schnatternde Herde in dem Stall, pardon, ins Haus. Beeilen sich, meine Dame. Heute wird noch pünktlicher als sonst gegessen. Am Nachmittag kommen doch die Neuen.
Ich fand den Comic gut, weil das doppelte Lottchen mit Bildern war. Und in den anderen Büchern von denen sind ja meistens keine bunten Bilder drin. Das sieht auch irgendwie ein bisschen älter aus. Die haben ja auch, das sieht man auch vorne, auch alle noch Schürzen über den Kleidern, damit sie die nicht dreckig machen. Eigentlich gab es sehr viele Sprechblasen. Die Schrift ist ein bisschen kleiner als in normalen Kinderbüchern. Aber da steht auch häufig sehr viel drin, das ist auch gut.
Es gibt noch viel mehr spannende, witzige und ungewöhnlich gezeichnete Comics aus Deutschland zu entdecken. Wie zum Beispiel Paula, Liebesbrief des Schreckens von Sandra Brandstätter oder Kiste von Patrick Wirbeleit. Es lohnt sich also, auf Entdeckungsreise zu gehen. Auf Messen, in ganz normale Buchläden oder in speziellen Comicläden.
Guck, guck, da kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut.
Ich liebe diese Geschichte.
Und welche Geschichte liebt ihr? Das war ein Feature rund um alte und neue Comics von Kakadu-Reporterin Gabriela Grunwald. Und sie ist übrigens selbst ein Comic-Fan, hat sie mir verraten. In Leipzig auf der Buchmesse laufen ja derzeit manche Comic-Helden in echt rum. Seit die japanischen Mangas so in sind, ist es Sitte, in passenden Kostümen zu erscheinen, gern mit Hasenohren und rosa Schleifchen. Es gibt Feen und Hexen und rotäugige Butler und grün angemalte Orks. All die tummeln sich auf dem Messegelände und meine Kakadu-Kollegin Patricia, die hat Lust darauf. Sie meldet sich am Sonntagmorgen um 8.05 Uhr von der Buchmesse. Und es geht nicht nur um Comics, die Messehallen sind voll mit Büchern. Ja, 8.05 Uhr am Sonntag und um 7.30 Uhr gibt es schon den Kakadu für Frühaufsteher. Also ich wäre da. Hier machen gleich die Kollegen von der Tonart weiter. Ich bin Rike und sage fürs Kakadu-Team Tschüss und naja, bis Sonntag.
Hallo?
Ey, Vogel. Hm? Weißt du, ob es Athena besser geht?
Ja, ganz gut wieder. Mhm.
Was ist denn eigentlich passiert?
Also, wir waren zum Picknick im Garten.
Wie nett.
Ja, das war's zuerst auch. Aber dann kamen die Insekten. Hummeln, Wespen und jede Menge Bienen.
Ja, die waren wohl auf euren Kuchen scharf.
Oh ja, wir hatten Tee und jede Menge Kuchen.
Oh, Nusskuchen, Nussstollen und Nusstorte, stimmt's?
Ja, nicht nur, mein Lieber. Wir hatten auch Obstschnitte, Kugelhupf, Eclair und noch viel, viel mehr.
Oh, Wahnsinn, das war ja eine riesige Auswahl. Und dann?
Dann hat Athena gesagt, sie hätte gerne einen Bienenstich.
Ja, und?
Tja, eine der Bienen hat das wirklich genommen.